die Tatsache, dass Deutschland es versäumt hat, beziehungsweise nicht Deutschland, sondern Regierende, wir brauchen ja keine Namen nennen, wer die für die Politik der letzten 20 Jahre verantwortlich war, wer in Größenwahn, in Arroganz oder absoluter Dummheit.
So empört sich Markus Elsässer, wenn er über so manches Versäumnis in Deutschland redet. Was den einzigen Topmanager so aufregt und was sich jetzt ändern muss, damit es wieder aufwärts geht, erfahrt ihr in meinem Interview mit ihm. Und am Ende gibt es auch noch ein Gewinnspiel. Und damit willkommen bei René will Rendite. Ich bin Clemens. Hallo Herr Elsässer, schön, dass Sie Zeit haben.
Vielen Dank, Herr Schönmann-Fink.
Sie waren viele Jahre Topmanager. Wie betrachten Sie die Diskussion um die Zukunft des Standorts Deutschland? Wird Deutschland schlecht geredet oder ist das alles noch untertrieben, was da gerade gesagt wird?
Ich glaube, dass Deutschland über Gebühr schlecht geredet wird, beziehungsweise künstlich schlechte Stimmung bereitet wird. Es ist im langen Leben einer Nation völlig normal, dass eben auch schwere Zeiten kommen. Also zum Beispiel ist dieses ganze Thema rund um die Energiepreise und so weiter, Energieversorgung. Früher gab es Zeiten, da waren es Naturkatastrophen für die Landwirtschaft. Ja, zwei Ernten hintereinander verhagelt und so weiter und so fort. Ich glaube, was man bei Deutschland nicht übersehen darf, ist innerhalb des europäischen Blockes einmal die zentrale Lage, natürlich ein bisschen nach Westen orientiert. Aber das andere, die schiere Zahl von 85 oder wie viele Millionen Einwohnern. Das ist etwas, was man einfach nicht hinwegdiskutieren kann, wenn man immer sagt, ja, in Dänemark ist alles besser. Ich glaube, die Dänen haben, ich weiß nicht was, 3 Millionen Einwohner. Die Schweden, da weiß ich, sie haben 10 Millionen Einwohner. Die Österreich 10 Millionen. Das kann man de facto nicht vergleichen. Eine Nation mit 85 Menschen, die auch noch dicht gedrängt in Ballungsgebieten überwiegend leben, das ist ein Gorilla. Und da kann man hin und her diskutieren. Diesen Gorilla kriegen sie nicht weg. Sie machen aus dem Gorilla kein Mäuschen. Und was es bedeutet ist, allein diese schiere Anzahl an Menschen bedeutet, that's big business. Und wenn Sie mit Italienern sprechen, Geschäftsleuten, oder wenn ich in Skandinavien bin und zu Firmenpräsentationen gehe, mir die Firmen anzuschauen, da können Sie immer alles genau verfolgen. Okay, die haben, sagen wir mal, in Stockholm gestartet, dann die nächste Filiale kommt dann in Oslo, wegen mir dann Helsinki, dann geht es nach Dänemark und dann ist der große Sprung angesagt. Und wo alle hinwollen, die irgendwas Gescheites da entwickelt haben, how can we get into Germany? Wie können wir den deutschen Markt knacken? Wie können wir das deutsche Geschäft machen? Weil da sind eben 8,5 mal so viele Kunden wie in Schweden. Und in gewissen Branchen ist es noch viel mehr Kunden. Einfach weil Deutschland hat dann vielleicht im mittelständischen Bereich 100 Produzenten, wenn sie Lieferant sind. Während in Schweden gibt es vielleicht 4. So, Deutschland ist halt ein unheimlich zäher und harter Standort, das wissen auch die Ausländer. Es ist nicht sehr angenehm. Die Autobahnen sind verstopft, die Bahn ist unzuverlässig. Es ist schwer, Termine zu bekommen. In vielen Branchen sind die Mitarbeiter, mit denen sie zu tun haben, warum auch immer, nicht besonders angenehm im Umgangston. Es ist ein hartes Brot. Also und das würde ich jedem, der beruflich etwas entwickeln will und der regional flexibel ist. Das muss man entscheiden. In Deutschland, da kann man einen großen Schinken holen. In anderen Ländern eher ein paar Würstchen, aber man ist dann jeden Abend zu Hause, ja, weil die Entfernungen sind klein zu allen Kunden. Ja, schauen Sie in der Schweiz an. Ja. Wenn Sie da außer im deutschsprachigen Bereich sind und wollen nach Genf, gut, das dauert, glaube ich, 2,5 Stunden. Das ist schon eine Weltreise, ja. Aber Bern, Basel, St. Gallen, alles 1 Stunde. Da fahren Sie nach dem Breakfast, da streicheln Sie Ihren Kindern noch zum Frühstück nett die Härchen, ja, füllen den Ranzen mit Butterbrot und sagen, der Papi ist jetzt unterwegs. Und zum Abendessen ist der Papi wieder da oder die Mami. So, ja, in Deutschland, ja, da wohnen Sie wegen mir im Rheinland, dann haben Sie einen Kunden in Leipzig, dann übernachten Sie da und von Leipzig geht es nach Kulmbach. Und dann ruft einer an, der sitzt in Flensburg. Und überall sitzen ja Champions in Deutschland. Während in Frankreich, wer ein Kracher ist, den können Sie per U-Bahn in Paris zum Mittagessen treffen. Das gleiche in London. Da müssen Sie nicht nach Newcastle hochfahren. Also insofern glaube ich, dass wer bereit ist, Beschwernisse auf sich zu nehmen, aller Art, hat in Deutschland eine große, große Chance, auch immer. Es ist einfach nur die Frage, ist er in der Lage, sich anpassen zu können, weil gewisse Sachen werden nicht mehr gehen, weil sie sind dann verboten oder der Markt bricht zusammen. Aber wer flexibel ist und sich mit der deutschen Kultur zurechtkommt, der kapiert, dass er mit jemand in Kiel anders sprechen muss und anders umgehen muss, als mit einem in Calw im Schwabenländle. Ja, wer dieses Gespür hat, der wird immer sein Auskommen haben.
Sie haben Deutschland mit einem Gorilla verglichen. So richtig kraftvoll wirkt der aber nicht gerade.
Ja, was heißt das? Das heißt stimmungsmäßig oder sonst was. Aber ich orientiere mich immer sozusagen an dem realen Leben des Einzelnen, wenn wir über Wirtschaft sprechen, kaufmännisch tätigen. Und es ist ja nach wie vor so, dass wir ja nicht nur Firmen haben, die da in die Grütze gehen oder die nicht mehr zurechtkommen. Wir haben ja nach wie vor einen unglaublich erfolgreichen Mittelstand. Dem wird es nicht einfach gemacht. Und dann sind eben wegen mir mal ein paar Jahre ist die Marge schlechter. Aber da sind es ist eben so, die meisten wirklich hervorragenden Firmen sind häufig außerhalb der Branche, wer nicht in der Branche tätig ist, ja völlig unbekannt. Die kennt man nicht, weil natürlich es auch gar keinen Grund gibt, in den öffentlichen Medien über die zu berichten. Berichtet wird überwiegend natürlich von Firmen, die an der Börse sind, weil da ist natürlich ein berechtigtes Interesse. Da muss die Öffentlichkeit von erfahren, weil sie kann sich auch denen beteiligen. Aber wenn mir eine Firma zu 100% gehört und ich bin Weltmarktführer in vierter Generation in der Nische und ich habe nicht mal Bankschulden, was brauche ich außerhalb der Branche? Da muss ich bekannt sein, da muss ich mein Netzwerk haben. Aber ansonsten kennt diese Firma keiner. Und ich glaube, dass es da die Stellung der Firmen auch nach wie vor bei aller Kritik, dass eben die Arbeitsmoral nicht mehr so gut ist oder dass es schwer ist, Mitarbeiter zu bekommen, gibt es nach wie vor Firmen, die einen sehr, sehr guten Mitarbeiterstamm haben, die auch konstruktiv zur Arbeit geht, die auch sehr gut bezahlt werden und wo die Firmenkultur auch stimmt. Die Frage ist halt, ist es eigentlich nötig, dass alles so schwer ist? Ja, das ist halt sehr bitter, weil das ist schon so. Und es wird einem vieles aufgezwungen, was völlig unnötig ist. Aber als kaufmännisch orientierter Mensch, als Unternehmer, müssen Sie das Schicksal überwiegend hinnehmen, wie es ist. Und aus meiner Erfahrung sind diejenigen, die sich ein dickes Fell zulegen, sehr pragmatisch sind und auch durchhalten, wenn Perspektiven da sind für die Zukunft generell, sind besser aufgehoben. Klar ist natürlich in vielen Branchen der Produktionsstandort Deutschland einfach dahin, aber man kann weiter seine Hauptverwaltung hier haben, die Forschungszentrale oder bestimmte Funktionen. Das ist ja auch schon lange so. Das wird sicher in vielen Branchen noch weiter befördert und dass dann ausgelagerte Bereiche in anderen Ländern sind. Aber ich glaube, wenn jemand etwas Gutes hat oder gute Perspektiven und er kommt und fühlt sich generell wohl, privat, warum soll er seine Bude hier zumachen? Also so, ich bin ja in vielen Ländern aufgewachsen und habe in verschiedenen Ländern ja auch gearbeitet. Man sollte nicht meinen, dass in einem Land wie Australien, was von vielen verherrlicht wird, man sollte nicht meinen, dass die Beamten, die Bürokratie da so viel netter sind. Ich kann Ihnen sagen, die Gewerkschaften in Australien, ich bin ja selber bestreikt worden, als ich als junger Mann da eine deutsche Niederlassung, eine Fabrikation geleitet habe. Ich habe gegenüber so einem Gewerkschafter gesessen, englischer Prägung der 1960er Jahre, der auf Deutsch gesagt ein korrupter Vogel war. Und der einfach gesagt hat, wenn das und das nicht passiert, dann bleibt die Fabrik eben zu. Und dann war die Picketline draußen. Meinen Sie, die Bürokratie in Italien ist so viel angenehmer? Also, und dann auch mit den Steuern zum Beispiel. Natürlich sind die Steuern viel zu hoch. Und da gibt es natürlich Länder, da sind die Steuern tiefer. Aber ich habe ja zum Beispiel 5 Jahre in Singapur gearbeitet. Ein wunderbares Steuersystem. Da brauchen Sie nicht mal einen Steuerberater. Da können Sie im Februar füllen Sie Ihre Einkommensteuererklärung aus. Ja, da gibt es also, das ist super einfach. Und nach 6 Wochen kriegen Sie irgendwie Geld zurück, wenn Sie zu viel Lohnsteuer oder was gezahlt haben, Einkommensteuer, oder Sie zahlen nach und fertig. Also Bürokratieaufwand zero, hochmodern, wunderbar. Ja, aber mieten Sie da mal eine Wohnung, ja, in einem Wohnviertel, das aber Ihrem Standard entspricht, da zahlen Sie sehr viel mehr, als was ein normal gut verdienender Mensch nachher insgesamt Einkommensteuer zahlen würde. Das heißt, die Steuer ist geringer, aber ihre Gesamtlebenshaltungskosten sind sehr viel höher. Also für gewisse Milliardäre gilt das alles nicht, ja, weil die sind in absoluten Beträgen über gewisse Dinge hinaus. Aber für normal erfolgreiche Menschen muss man immer das Gesamtpaket sehen. So, und in gewissen Ländern haben sie natürlich, bleiben sie immer ein Ausländer. Und ist durchaus in der Geschichte des Landes nachvollziehbar, dass es alle 30, 40, 50 Jahre irgendwann mal gegen die Ausländer geht. Und dann haben sie da eine sehr schöne Firma aufgebaut. Ja, toll, alles wunderbar. Und von heute auf morgen fliegen sie raus und sind enteignet. Also das sind ja keine Märchen. Ja, das passiert ja laufend in der Welt.
Sie sprechen das Ausland an. Viele Firmen schauen ja gerade in die USA, besonders Firmen aus ihrer Heimatindustrie, der Chemiebranche. Das wird ja nicht spurlos an Deutschland vorbeigehen, wenn die USA mit niedriger Energie und hohen Subventionen locken.
Ja, da haben Sie natürlich völlig recht. Im Moment ist da ein, wenn Sie mir sagen würden, das bleibt so die nächsten 15 Jahre, dann würde ich sagen, dann wird es ganz vielen Leuten hier in den Kragen gehen. Das ist eine miserable Politik. Ich bin also völlig parteilos, bin reiner, pragmatischer Kaufmann. Und da ist einfach in Deutschland unglaublich viel verpasst worden. Die Tatsache, dass Deutschland es versäumt hat, beziehungsweise nicht Deutschland, sondern Regierende, wir brauchen ja keine Namen nennen, wer die für die Politik der letzten 20 Jahre verantwortlich war, wer im Größenwahn, in Arroganz oder absoluter Dummheit darauf verzichtet hat, einen LNG-Hafen, Abfertigungshafen zu bauen für eine Nation von 85 Millionen Menschen mit einer extremen Industrialisierung, sodass eben kein Natural Gas über einen Tanker angeliefert werden kann. Das ist ja absolut, also Schulnote 6-, ja? Dass man einfach die Absicherung für einen Industriestandort auf der Energieseite hätte man viel, viel besser machen können. Und da müssen natürlich Korrekturen her und das muss gemacht werden. Und der politische Irrsinn kann natürlich lange anhalten. Dann wird das tiefe Wunden bringen. Aber jetzt noch mal zu den USA. Auch da, das wird natürlich vielfach passieren und wenn es irgendwann zu extrem wird, wird es auch von irgendeiner Seite Korrekturen geben, wieder Verbesserungen, die wir nicht kennen. Aber zum Thema USA, also da lohnt sich auch mal der Blick, das würde ich jedem Unternehmer, deutschsprachigen Unternehmer sehr anraten, wenn er von den USA träumt. Also die Liste der Firmen, und das geht zurück bis zur Zeit nach dem Ersten Weltkrieg bereits, die Zahl der deutschen unerfahrenen, USA unerfahrene Unternehmer, die nur diesen großen Markt sehen, 250 Millionen Kunden, Konsumenten und dann gibt es ein Wirtschaftsförderungsprogramm, wenn man sich ansieht und so weiter, die drüben in den USA also ihre Hosen nachher verloren haben, weil sie auf Deutsch gesagt keine Ahnung haben. Es ist hochinteressant, es gibt eine Biografie, ich glaube, von dem Gründer von Krones. Krones ist der Weltmarktführer für Abfüllanlagen, absoluter Weltmarktführer. Und der beschreibt, wie er seine ersten Expansionsschritte, ich glaube in den 60er, 70er Jahren in die USA machte und wie der da fertig gemacht wurde. Ja, alleine von den verschiedenen Gewerkschaften, die praktisch gesagt haben, den Container von Ihnen, den fertigen wir nicht ab, den holen wir nicht vom LKW runter. Wir wollen erst das und das und. Völlig andere Arbeitsmoral, andere Ausbildungssysteme für Facharbeiter und. Also es ist nicht alles so easy, wie es auf dem Papier aussieht. Gewisse Großkonzerne können sich da Schieflagen leisten. Ja, dann ist eben das Werk oder das wird in der Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung leicht versteckt, dass das Werk eben nicht nach 4 Jahren profitabel ist, sondern erst nach 12 Jahren. Oder aber es wird mal wieder verkauft. Also, aber natürlich, wer professionelles Know-how hat, sich die richtigen Leute vor Ort holt, die richtigen Berater, wird an vielen Ländern der Welt absolute Standortvorteile finden. Aber im Moment ist ja auch so, wird ja viel zu kurz gedacht. Ich glaube bestimmt die letzten 3 Jahre keinen Menschen mehr getroffen, vielleicht ist mein Umfeld auch zu klein, der mal drüber nachdenkt, in Indonesien was zu machen. Indonesien hat mittlerweile mehr Einwohner als die gesamten USA. Und das wächst wie sonst etwas. Ein riesiger Markt, ja, mit Produktionsmöglichkeiten, aber auch mit eigenen Absatzmöglichkeiten in dem Markt. Also ich glaube, dass, und wenn, ich bin ja total schockiert gewesen, mir war das gar nicht bewusst, dass derzeit besucht ja, glaube ich, der Außenminister der USA China vor Ort oder ist da im Moment, wie auch immer, war da. So, und dann habe ich, das war mir gar nicht bewusst, da hieß es, der letzte Besuch von einem US-Außenminister in China war im Jahr 2018. Und jetzt haben wir 2023. Also deshalb bin ich also kritisch mit vielen Politikern der Welt, nicht nur mit Deutschen. Dem gehört ja, meine Oma hat immer früher im Badischen gesagt, dem gehört der Frack verschlagen. Also da fehlt der Großonkel, der die mal wie Schulbuben mal ein paar Backpfeifen, hätte man früher gesagt, verteilt. Was bilden die sich eigentlich ein, ihren Job so zu vernachlässigen? Dass zwei solche Wirtschaftsblöcke einfach aufhören, auf vernünftiger Weise, auf hoher Ebene, wo ja auch das Menschliche am Ende den Ausschlag gibt, auf Gespräche zu verzichten. Und der Zusammenbruch des Ostblocks ist ja tatsächlich wirklich dieser, das muss man, kann man sehr schön in Biografien nachlesen, der persönlichen Verbindung, der rein, der persönlichen emotionalen Verbindung zwischen Gorbatschow und Ronald Reagan. Diese beiden Persönlichkeitsstrukturen, die haben einfach fantastisch zusammengepasst im richtigen Moment. Die Versuche, vorher den Ostblock ins richtige Lager wiederzubringen, die Versuche waren auch viele Jahre vorher immer schon da. Das ist aber einfach an den Personen gescheitert. Und insofern sehe ich, im Moment ist überall unglaublich Negatives eingepreist. Krieg, man spricht nicht miteinander, Blockaden, dieses, jenes. Über gewisse Länder hört man überhaupt nie mehr was, als wenn die gar nicht existieren würden. Und da sehe ich enorme Besserungen. Und da ist wirklich meine Hoffnung, dass durch die Generation, die jetzt 20 bis 40 sind, dass die das in den nächsten 10 Jahren, wenn gewisse Leute einfach mal weg vom Fenster sind in vielen Ländern, dass die hoffentlich an den Drücker kommen und dass die einfach sagen, hört mal Leute, also was da die letzten 15 Jahren gelaufen ist, also da machen wir jetzt einfach mal einen Deckel zu, Schluss aus, jetzt reden wir mal vernünftig. Also dass dieses Schiff, das weltweite Schiff der internationalen Vernetzung und der Internationalität, dieses Schiff kriegen wir auch wieder schnell aus dem Schlamm raus. Also ich lasse mich da nicht pessimistisch stimmen.
Das heißt, auch für Deutschland sind Sie weiter optimistisch, dass wir das Schiff aus dem Schlamm kriegen?
Ja, ich glaube, man muss es in großen Wellen sehen. Immer bei großen technischen Erneuerungen, Lagerungen gibt es natürlich sehr viel Schmerz. Das war immer schon so. Das sind große Wellen. Als eben der Übergang von Agrarwirtschaft zu Industrialisierung, der Übergang von Ausbeutung von Arbeitern hin zu einer sozialen Marktwirtschaft, die Erfindung von Flugzeugen und Eisenbahnen. Und jetzt haben wir eben digitale Revolutionen, führt eben immer zum Zusammenbruch großer Tätigkeitsbereiche. Es entstehen aber wieder auch ganz besondere neue Sachen. Und man muss einfach sehen, vom kulturellen Umfeld anders als, muss man sagen, das ist nicht Arroganz, zu anderen Kulturen, ist das Umfeld im deutschsprachigen Bereich an sich ein Umfeld, wo die Menschen schon so geprägt sind, dass an sich sie bei aller Diskussion um Life Balance und so weiter, aber an sich im Durchschnitt wollen die Leute irgendwie einen guten Job machen. Es sind keine Anarchisten. Es sind keine Leute, die, wir haben keine 60 Millionen von 85 Millionen, die einfach nur Hippie sein wollen oder die im Trailer leben wollen. Die Leute wollen ein ganz normales Leben. Die wollen, wenn sie Schmerzen haben, wollen sie einen guten Arzt haben, wollen gute Medikamente. Wenn der Blinddarm operiert werden muss, wollen die perfekte Hygiene im Krankenhaus. Die wollen gute Anästhesie. Die wollen, wenn sie älter sind und wohnen in der vierten Etage, wollen sie einen Fahrstuhl haben. Und das ist an sich weltweit so in all diesen Ländern. Und dieser ganze Kram und das alles kommt nur durch extreme, modernste Technologie, durch moderne Jobs, durch Leute, die engagiert arbeiten. Und ich glaube, dass wenn es übertrieben wird und auf einmal diese Sachen wegfallen oder ein Riesenmanko da ist, obwohl es gar nicht nötig ist, dann werden zu unterschiedlichen Zeitpunkten, je nach Kultur der Länder, dann werden die Leute auf die Straße gehen und sagen, Schluss jetzt. Ich will meinen Fahrstuhl haben oder ich will meine Anästhesie haben. Die Schmerzgrenzen sind nur unterschiedlich. Und die Kunst ist es, bei solchen Talfahrten nützt es ja nichts, die Diskussion, wie es allen anderen geht, sondern muss man sehen, dass man selber für sich in dieser kurzen Zeit, die wir das Leben haben, dass man halbwegs einen guten Job hat, eine gute Tätigkeit und dass man auch finanziell über die Runden kommt. Andernfalls ist es natürlich sehr, sehr bitter, weil unter Umständen ist die Leidenszeit lang und da wird es dann manche Leute treffen, die Pech haben oder sich nicht anpassen können. Für die kann das, ist dann einfach eine Epoche angesagt, wo man sagen kann, es ist mies. Ich meine, das war ja auch in Zeiten der DDR, der vom Alter her gerade dann Chefarzt wurde, wo die DDR noch 30 Jahre ging und der nicht die Idee oder Lust hatte, abzuhauen. Der hat natürlich aus seinem Leben, behaupte ich mal, in der Tat in puncto Kreativität, Entwicklungsmöglichkeit sehr eingeschränkt leben müssen.
Was Sie eben gesagt haben, das klang jetzt ein bisschen so, als wäre in Deutschland ein Wohlstandszyklus zu Ende gegangen und wir müssen schauen, wie wir einen neuen Zyklus starten.
Absolut. Also ich glaube, dass sehr viel, also alle, ich glaube, alle diejenigen, egal ob jemand einen verantwortungsvollen Job hat als Angestellter oder als One-Man-Show selbstständig kämpft oder einen mittelständischen Betrieb besitzt oder leitet, wie auch immer. Ich glaube, wer nicht sehr, also ich glaube, die Schnellen werden die Langsamen auffressen. Nicht mehr die Großen fressen die Kleinen auf. Ich glaube, alle, die nicht bereit sind, sich schnell anzupassen, die gegen Innovation sind, die nicht bereit sind, da auch Opfer zu bringen oder zu investieren, entweder vom Know-how, von der Zeit oder vom Geld her, werden ganz, ganz schnell Chancen verpassen oder werden in die Ecke gedrängt. Und ich glaube, dass das für Deutschland sehr wichtig ist, raus aus der Ecke alles hinzunehmen, sondern im Prinzip eine Erhebung, auch in großen Firmen, bemänglich sehr, dass die Leute einfach Sachen hinnehmen. Weil es ist so, wer ganz oben sitzt, hat ja nur Macht, wenn der Apparat unten alles mitmacht. Bei der Politik wissen wir das, dass das Beamtentum macht alles mit, weil sie, ich glaube, per Dekret dürfen die ja nicht mal streiken und haben alle Angst, ihre Pension zu verlieren. Ja, weil die meisten Beamten sind ja tatsächlich nicht aus Berufung Beamte, sondern weil sie meinen, ein Modell gefunden zu haben, wo praktisch bis zum Tod nichts passieren kann, in Anführungszeichen. Allein dieses Modell, also die Unkündbarkeit des Beamtentums, geht ja, glaube ich, auf Bismarck zurück, hat ja so viel Unglück in die Welt gebracht, vor allem für Deutschland. Es ist ja ein ganz schlechtes System, dass ein paar Leute oben sich darauf verlassen können, selbst wenn die unten anderer Meinung sind, es wird alles eins zu eins umgesetzt. Aber in den Firmen zumindest, würde ich sagen, muss eine andere Kultur her, weil überwiegend sind in den deutschen Firmen, behaupte ich mal, arbeiten sehr anständige Leute. Die Sachbearbeiter sind überwiegend gute Sachbearbeiter. Da ist keiner, der den Laden sabotieren will. Und auch Abteilungsleiter, Teamleiter und so weiter. Wenn aber oben einer hockt oder eine hockt oder so eine Clique, die eine Söldnermentalität haben und so weiter, dann muss eben von unten mutig im Zivilcourage mal gesagt werden, nein, mit der neuen Anordnung von der Zentrale sind wir nicht einverstanden. Wir bitten um ein Gespräch. Oder wenn da ein Teamleiter ist, der systematisch den einen oder anderen Mitarbeiter zum Burnout rausekeln will oder sonst was, dann müssen eben andere sich erheben und sagen, Herr Teamleiter, das ist nicht richtig. Ich habe jetzt mal mit der Personalabteilung gesprochen. Oder wenn die Personalabteilung überhaupt nicht das Interesse des Personals vertritt, muss aufgestanden werden. Das bemängle ich sehr, weil ich glaube, in vielen deutschen Firmen ist viel mehr Potenzial drin. Es ist ganz viel eingerostet. Ganz viele Leute schleppen sich nur noch zur Arbeit und sagen, ja, alles scheiße, die Stimmung ist schlecht. Auch das, warum soll, wenn man zusammen in eine Kantine geht, warum soll da eigentlich schlechte Stimmung sein? Wenn man Krach hat mit irgendjemand, dann muss man halt mal sich zusammensetzen unter vier Augen nach der Arbeit und sagen, jetzt müssen wir mal ein Bier trinken, das müssen wir mal aus der Welt schaffen, dass Sie immer mich hier anfuchzen im Meeting, da habe ich keine Lust mehr zu. Warum machen Sie das? Stattdessen flüchten sich deshalb Work-Life-Balance. Work-Life-Balance ist sehr wichtig, aber nicht als Flucht. Ich empfinde das, ich kenne viele Beispiele und die Corona-Zeit hat das sehr gefördert. Die Leute flüchten sich auf Deutsch ins Hobby und in die Freizeit. Hoffentlich kommen sie früh möglichst aus dem Betrieb, aus der Firma raus, sozusagen fetzen den Arsch zusammen, ja, und um 2:30, ja, wenn sie um 6 Uhr morgens anfangen, um 2:30 können sie endlich durchatmen und widmen sich, was weiß ich, dem Gartenzwerg, den die dann hochpolieren oder dem Gartenzaun, der wird dann gestrichen. Grauenhaft. Also Flucht in die Freizeit als ist keine Lösung.
Was muss jetzt geschehen, damit es wieder aufwärts geht?
Ja, die Leute müssen mal wieder einen Arsch in der Hose haben. Wie gesagt, es geht in die Freizeit, man flüchtet nach Mallorca. Die Stammtischparolen, wo man als Amateurpolitiker rumjammert über Jahre lang und nichts verbessert. Ich kenne so viele Leute, die persönliche Schieflagen haben oder das Gefühl haben, es könnte besser sein oder sie könnten Sachen besser machen. Und dann treffe ich die 3 Jahre später. Die sind nicht 1 Zentimeter weitergekommen. Die Vorstellung, dass der liebe Papa Staat einen sozusagen eine Etage höher hebt oder mein Chef oder irgendwas, das ist das eigentliche Manko, sondern eben der Einzelne muss für sich sorgen und eben nicht mehr dieses hinnehmen, sondern sagen, was fehlt sind Fragen. Sagen Sie mal, Herr Mayer, ist das wirklich so? Oder Herr Mayer, wer sagt das denn, dass das nicht geht? Und die Energie muss eben wirklich da rein, dass man sagt, Mensch, wir haben ein gutes Land, wir haben so eine kulturelle Vielfalt, landschaftlich und. Deutschland ist ein schönes Land. Und wie gesagt, ich habe mein halbes Leben im Ausland verbracht. Und wenn Sie mir das vor 30 Jahren gesagt hätten, dass ich mal so ein Deutschlandbefürworter werde, dann hätte ich gesagt, hätte ich Sie ja fast ausgelacht. Aber im internationalen Vergleich ist an Deutschland ja gar nichts schlecht. Ja, im Gegenteil, es bietet so viel für jeden. Aber es muss wirklich mir fehlt leider das richtige Wort, ich bin Deutsch nicht so gut, praktisch eine Revolution von unten, aber eine konstruktive Revolution, nicht eine, die Sachen kaputt schlägt, ja, wie bei den Maschinenstürmern oder dass sich Leute festkleben oder Häuser besprühen, sondern wie können wir Sachen besser organisieren, wie können wir effizienter sein? Und die einfachste Antwort ist immer, deshalb denken ja manche Leute, sie müssen Wirtschaft studiert haben oder Finanzexperten sein. Bullshit, Quatsch. Man muss nur eins, jeder in seiner Branche muss praktisch sich nur erkundigen, was braucht unser Kunde? Wie können wir unserem Kunden für unsere Dienstleistung, für unser Produkt, wie können wir den noch glücklicher machen? Ja, oder wie können wir den glücklich machen, aber dass wir endlich auch was verdienen, weil das geht ja nicht, dass der Kunde glücklich ist und wir von Jahr zu Jahr mit der Firma immer weniger verdienen und jetzt können wir schon nicht mal mehr gescheite junge Leute einstellen, die ein höheres Gehalt haben wollen. Und das ist ja die schlummernde Zeitbombe in Deutschland. Es ist ja nicht das fehlende Kapital. Wir haben ja Kapital ohne Ende. Ja, Privatkapital, Firmenkapital. Es gibt so viele Firmen, die gar keine Bankschulden haben. Das ist aber auch das Gejammer darüber, dass jetzt die Zinsen steigen. Für viele Firmen ist das ja ein Segen. Die verdienen endlich mal auf ihre 20 Millionen Festgeld, verdienen die jetzt mal richtig Geld mal wieder. Nein, die schlummernde Zeitbombe sind die vielen Leute, die in den nächsten 10 Jahren in Pension gehen, früh pensioniert oder normal pensioniert, und die Riesenlücke danach an jungen Leuten, die gar nicht da sind, mit den entsprechenden Qualifikationen. Deshalb kann ich allen jungen Leuten nur sagen, in einer Berufswelt, wo man mit normaler Intelligenz ganz normal einen guten Job abliefern kann, und wo man irgendwo halbwegs eine gute Perspektive für sich sieht und Spaß hat. Wer das hat und ganz normal gesund ist, mit einem normalen Menschenverstand, mit einer guten, positiven Einstellung, teamfähig, räumlich ein bisschen mobil, ja, und normal pünktlich zur Arbeit kommt und pünktlich auch wieder geht und mitdenkt, der hat ja eine Zukunft in Deutschland, ja, ist ja bombastisch, bombastisch. Super Zukunft, in welchem Bereich auch immer. Weil daran mangelt es im Moment einfach die Mentalität, die Einstellung, die positive Einstellung zu was Konstruktivem. Und nach dem Zweiten Weltkrieg musste eben alles mit Backsteinen aufgebaut werden. Und ich glaube, wir müssen jetzt hier so stimmungsmäßig, muss in Deutschland aufgebaut werden und die Energie eben nicht in die Freizeit, nicht nach in den Mallorca-Bettenburg. Natürlich darf jeder Ferien machen, ist ja klar. Aber ein bisschen nicht einfach nur den Alltagstrott. Der Alltagstrott alleine, sich darauf zu verlassen, dass irgendwo einer sitzt, der einem die Kastanien aus dem Feuer holt, das ist falsch. Das muss eine Gesamtbewegung sein. Und das passt auch zu den Deutschen. Die Deutschen sind eher Gruppenmenschen und nicht Individualisten. Ich glaube kaum, dass in Organisationen jemand rebelliert, wenn es zu einer vernünftigen Zeit, was weiß ich, 2 Stunden vor Feierabend, das heißt, bitte mal alle, wir setzen uns 30 Mann, Frauen zusammen an den Tisch und wollen mal über Verbesserungen sprechen oder jetzt mal alles auf den Tisch, was scheiße ist. Da glaube ich kaum, dass da die Leute sich weigern hinzugehen, sondern im Gegenteil, die Leute wollen gehört werden. Das meiste Verbesserungs-Know-how ist ja überall vorhanden, auch in den Behörden. Wenn Sie mit jungen Beamten sprechen, die aus irgendeinem Grund diesen Weg gewählt haben, die haben ja nach 3, 4, 5 Jahren den totalen Durchblick. Und es ist erschütternd, dass dann irgendwie ein 35-Jähriger mir sagt, also diese Verschwendung, die wir da betreiben, wie in unserer Behörde mit dem Geld rumgeworfen wird, wie ineffizient Sachen entschieden werden, ist sehr traurig. Ja, es ist doch traurig, dass ein 35-Jähriger einfach sozusagen machtlos das kommentiert und sagt, und ich bin Teil vom Ganzen. Das geht, das wird sich in diesem Stil, das kann sich keine Nation die nächsten 20 Jahre mehr leisten. Das führt zu einem richtigen Kollaps. Und deshalb plädiere ich auch in dem Buch, sich nicht auf irgendwelche Versprechungen des großen Systems zu verlassen. Diese Versprechen, das kann ich jetzt schon sagen, werden nicht gehalten. Diese Verträge werden alle gebrochen werden durch das schiere Faktum der gewaltigen Realität.
Herr Elsässer, vielen Dank.
Ja, ich danke Ihnen.
Ihr habt es gehört, Markus Elsässer hat ein neues Buch geschrieben, Die 6 entscheidenden Lektionen des Lebens. Er steht bereits auf der Bestsellerliste des Manager-Magazins. Ich verlose 5 Ausgaben an alle, die jetzt meinen Newsletter abonnieren. Den Link und die Details findet ihr in der Description.